Die Wiederkunft wird Tag Jesu Christi genannt. Es ist sein Tag, an dem er als Herr auf die Bühne der Geschichte tritt. Hier haben wir eine Anzahl von Schriftstellen. Ich lese nur eine. 1. Korinther 1, 1. Korinther 1, Vers 8, der euch festigen wird bis ans Ende, als solche, die dann Unsträfliche sind, am Tage unseres Herrn, dem Tage Jesu Christi. Es ist der Tag Jesu Christi, so auch in Kapitel 5, Vers 5 und anderen weiteren Texten. In diesem ähnlicher Weise wird er auch Tag des Menschensohnes genannt. Tag des Menschensohnes. Lukas 17, Vers 24. 17, Vers 24. Gleich wie der Blitz blitzend leuchtet, von einem Ende unter dem Himmel bis zum anderen unter dem Himmel, also wird der Sohn des Menschen sein an seinem Tage. Man könnte alle Verse lesen, ab Vers 28 bis 37. Da ist die Rede von diesem Tag, aber ich lese noch Vers 30. Desgleichen wird es an dem Tage sein, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Es ist sein Tag, an dem er sichtbar wird. Der Ausdruck dürfte stammen von Daniel 7, wo vom Menschensohn die Rede ist. Es ist der Tag, an dem er die Königsherrschaft antritt. Daniel 7, Vers 13. Dann ist in dieser Verbindung von einem Tag der Erlösung die Rede. Tag der Erlösung. So in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr auf den Tag der Erlösung versiegelt wurdet. Erlösung findet statt in mehreren Etappen. In der Bekehrung werden wir erlöst vom Zorn Gottes, von der Hölle, vom Gericht. Wir treten über vom Tod zum Leben. Während unseres Christenlebens schreiten wir von Sieg zu Sieg nach dem Psalmwort in einer fortschreitenden Erlösung von der Kraft der Sünde. Aber es steht noch eine Erlösung aus, und diese ist die Erlösung von der Gegenwart der Sünde. Die Erlösung von der Gegenwart der Sünde. Und inzwischen begleitet uns der Heilige Geist auf diesen Tag hin. Der Tag Jesu Christi, der Tag seiner Wiederkehr, ist der Tag unserer Erlösung. Eine weitere Bezeichnung ist der Ausdruck der letzte Tag. Der letzte Tag. Johannes berichtet von ihm, Jesus gebraucht ihn gern, in Johannes 6 einige Male und dann wiederum in Johannes 11 und 12. In Johannes 6 sind es die Verse 39 und 40 und dann Verse 44 und 54. 44 und 54. Und in Kapitel 11 ist es Vers 24. In allen diesen Versen geht es um diesen letzten Tag als Tag der Auferstehung. Ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist die letzte Etappe der Weltgeschichte. die Auferstehung kommt. In Kapitel 12, Vers 48, ist letzter Tag, der Tag des Gerichts. Der Tag des Gerichts, 12, Vers 48. Aber in 1. Petrus 1, Vers 5, ist dieser letzte Tag der Tag des Heils. Das entspricht also dem Wesen der Wiederkunft Jesu. Er kommt zum Heil und zum Gericht. Die Menschheit wird aufgeteilt. Dieser Tag wird dann großer Tag genannt. Der große Tag, so in Judas 6. Ebenfalls im Sinne von Gerichtstag. In der Offenbarung kommt er zweimal vor, in Offenbarung 6, Vers 17 und in Kapitel 16, Vers 14. Wir haben eben davon gelesen, 16, Vers 14, der große Tag. Dieser Tag heißt auch einfach jener Tag. Es gibt nur einen solchen, sodass man ihn nicht näher bezeichnen muss. Jener Tag, 2. Thessalonicher 1, Vers 10. Wenn er kommen wird an jenem Tage, verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und so weiter, an dem bekannten Tag. Und dann heißt er einfach der Tag. Der Tag. 1. Korinther 3, Vers 13. Wenn von der Prüfung der Gläubigen, vom Gericht oder Preisgericht der Gläubigen die Rede ist. 1. Korinther 3, Vers 13. Der Tag wird es klar machen. Das war jetzt eine Liste von Bezeichnungen, Ausdrücken, die verwendet werden für die Wiederkunft Jesu Christi. Und so sind wir einen Schritt weitergekommen in der Beschreibung, allgemeinen Beschreibung. Wir kommen zum letzten in dieser Beschreibung, zu einem fünften. Die Art und Weise der Rückkehr. Jetzt werden wir etwas spezifischer. Die Art und Weise der Rückkehr Jesu Christi. Einige Eigenschaften dieser Wiederkunft. Die Schrift macht deutlich, auf welche Art und Weise Jesus Christus kommt, sodass wir nicht irregeführt werden müssen. Einmal kommt er von oben. Christus kommt von oben, nicht von nebenher, nicht von der Erde, nicht aus den Menschen um uns her. Dazu kann man lesen Matthäus 24, Matthäus 24, ab Vers 23 unterweist Jesus seine Jünger und sagt mehrere Male, glaubt es nicht. Zweimal sagt er, glaubt es nicht, wenn es heißt, er sei in der Wüste oder da in jenem Zimmer, in jenem Raum, da hält er einen Vortrag vielleicht und so weiter. Also nicht so. Dann, wenn jemand zu euch sagt, sieh, hier ist der Messias oder hier, so glaubt es nicht. Oder Vers 26. Seht, er ist in der Wüste, so geht nicht hinaus. Seht in den Räumen, so glaubt es nicht. Denn gleich wie der Blitz vom Osten ausfährt und bis in den Westen scheint, so wird die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Nicht von der Seite, sondern von oben. Und dann weltweit, weltkugelweit sichtbar. Vers 30. Dann wird offenbar werden das Zeichen des Menschensohnes am Himmel, oben, Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde. Deshalb soll man die Augen nach oben gerichtet halten, sich nicht verführen lassen. Philipper Kapitel 3, Vers 20. Unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten. Von oben, vom Himmel. Dort ist er in der Gegenwart Gottes zur Rechten des Vaters. Er regiert und der Regierende kommt, um auf der Erde zu regieren. Also, Jesus Christus kommt von oben. Zweitens, sein Kommen wird ein sichtbares Kommen sein. Es wird ein sichtbares Kommen sein. Hebräer 9, Vers 28, er wird erscheinen im Lichte, sichtbar im Lichte. Oder Apostelgeschichte 1, Vers 11, er wird wiederkommen, wie ihr ihn gesehen habt. So wie ihr ihn gesehen habt, gen Himmel fahren, so wird er wiederkommen. Also genauso sichtbar, nur in umgekehrter Richtung. Matthäus 26. Jesus steht vor Gericht. In Vers 64 sagt er den Führenden Israels, ihr werdet sehen, diese sind dann verstorben, sie werden aber auferstehen. Aber die dann lebende Generation wird ihn kommen sehen und die anderen, die Verstorbenen, müssen dann auferstehen vor Gericht erscheinen. Offenbarung 1, Vers 7, alle in der Welt, alle Stämme, alle Volksgruppen sehen ihn. Es handelt sich nämlich um eine Enthüllung. 1. Petrus 1, Vers 13. Das heißt, er kommt sichtbar. Weiter. Drittens, es wird ein Kommen in Herrlichkeit sein, nicht in Niedrigkeit, wie beim ersten Mal. Das erste Mal kam er wie ein Baby von armen Leuten in einem Stall untergebracht, in eine Krippe gelegt, schmachvoll gestorben, in Schwachheit gekreuzigt. Bei seiner Wiederkunft wird seine ganze Herrlichkeit offenbar sein. Damals war sie verhüllt. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes. Jesus hat sich ihnen gezeigt in seinem Wesen. Aber sonst, für die meisten, war er verschleiert mittels Fleisch. Das Wort wurde Fleisch, war verhüllt. Er kommt dann in Herrlichkeit, wie auf dem Verklärungsberg schon angedeutet. Matthäus 16, Vers 27, er kommt in Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30, er kommt in Kraft und großer Herrlichkeit. 24, Vers 30. Matthäus 25, Vers 31, in Herrlichkeit mit seinen himmlischen Boten. Zweiter Thessalonicher 1, Verse 7 bis 10. 2. Thessalonicher 1, Vers 7. Und euch, die ihr bedrängt werdet, Ruhe mit uns. Das heißt, er bringt Ruhe, wenn er kommt. Ruhe mit uns oder zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel mit den Engeln seiner Macht in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen, und denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen, welche Strafe leiden werden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommen wird, um an jenem Tage verherrlicht zu werden in seinen Heiligen und bewundert in allen denen, die geglaubt haben. Viertens, Jesus Christus kommt plötzlich, nicht allmählich. Das erste Mal kam er mittels einer langsamen Geburt, 9 Monate Schwangerschaft, Geburt, er wächst auf wie ein Junge, das nimmt seine Zeit. Er kommt also mit der Zeit in die Öffentlichkeit. Aber wenn er wiederkommt, erscheint er in seiner ganzen Herrlichkeit, ganz plötzlich. Malachi 3, Vers 1, ein interessanter Vers. Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Das ist das erste Kommen. Johannes war dieser Bote, ja? Siehe, ich sende meinen Boten, Johannes, dass er den Weg bereite vor mir her. Wer kommt? Als Jesus kam, war es der Sprecher von Malachi 3, Vers 1. Jesus Christus war damals noch nicht Jesus Christus. Er war der lebendige Gott Israels. Er gebraucht Malachi, um zu sagen, er, Johannes, wird mir den Weg vorbereiten. Und jetzt sind wir schon bei der zweiten Ankunft, bei der Wiederkunft. Wir merken, wie der alttestamentliche Prophet die zwei Kommen nebeneinander stellt. Und plötzlich wird er kommen zu seinem Tempel, der Herr, den ihr sucht, und so weiter. Plötzlich. Wo wird er hinkommen übrigens? Zu seinem Tempel. Welchem Tempel? Ist die einzige Antwort, glaube ich, die möglich ist. Wenn dann ein Tempel steht, wenn er auf den Ölberg kommt, dann wird das nicht sein Tempel sein. Nicht wahr? Der Messias baut den Tempel, sagen die frommen Israeliten. Und in der Tat, es gibt im Ende Hesekiel einen neuen Tempel. Das kann nicht der Tempel sein, zu dem er kommt, wenn er plötzlich kommt. Die plötzliche Ankunft muss zu einem geistlichen Tempel sein, bei der Entrückung. Er wird kommen zu seinem Tempel, zu seiner Gemeinde. Wenn Jesus plötzlich kommt, heißt das, dass er schnell kommt. Er kommt schnell. Römer 16, Vers 20. Er wird mit Schnelligkeit. Übrigens, diese Verse sollten wir vielleicht lesen, weil ich auf etwas aufmerksam machen möchte. Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens wird aber den Satan unter euren Füßen zermalmen, Schlachter übersetzt in kurzem. Und vielleicht steht in einer Luther-Übersetzung bald. Das griechische Wort kann mit bald oder mit Schnelligkeit übersetzt werden. Schlatter übersetzt wohl in der Offenbarung rasch. Das entspricht dem Griechischen, schnell, rasch. Ich denke, das ist die bessere Übersetzung, besser als bald. Denn bald, von unserer Perspektive her gesehen, ist etwas irreführend. Jesus hat selbst angedeutet, dass eine längere Zeit eintreten werde zwischen Weggang und Wiederkommen. Nach längerer Zeit kam der Herr wieder, ja, und forderte Rechenschaft. Als die 10 Jungfrauen eingeschlafen war, erst um Mitternacht, also etwas verspätet, kommt der Bräutigam. Es sind also mehrere Andeutungen dafür, dass er erst später kommt. Bald ist also vielleicht nicht die beste Übersetzung. Von Gottes Perspektive ist es bald. Aber weil das Wort auch mit schnell oder rasch übersetzt werden kann, ziehen wir, glaube ich, diese Formulierung vor. Er kommt plötzlich, er kommt schnell, wann er kommt. Und wird dann Satan zermalmen, heißt es hier. Offenbarung 1, Vers 3, ebenfalls. Dort steht normalerweise wohl bald. Er kommt rasch, schnell, mit Schnelligkeit. So auch in den folgenden Versen der Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 11 und Kapitel 22, dort dreimal die Verse 7, 12 und 20. Dann wird mit einem Bild ausgedrückt, dass er plötzlich kommt. Wie ein Blitz. Wie ein Blitz. Matthäus 24, Verse 26 und 27. Paulus spricht von einem Augenblick. Bruchteil einer Zeit. 1. Korinther 15. 52. In einem Augenblick ist er da. Plötzlich heißt also mit höchster Schnelligkeit. Es bedeutet auch, dass es dann unerwartet sein wird, wenn er kommt. Plötzlich bedeutet dann auch unerwartet. Jesus sagt selbst zu seinen Jüngern, gegen Ende, glaube ich, von Kapitel 24 des Matthäus-Evangeliums, des Menschensohn wird kommen zu einem Zeitpunkt, wo ihr es nicht denkt. Stellen Sie sich das vor. Wie viele Jünger Jesu mag es geben zur Zeit der Wiederkunft Jesu auf der Welt? Und Jesus weiß genau, wie jeder denkt. Und er holt sich einen Zeitpunkt, an den keiner von allen diesen Millionen gedacht hat. Ausgerechnet in dem Zeitpunkt kommt Jesus. Deshalb gilt es, grundsätzlich vorbereitet zu sein, weil wir den Augenblick nicht erfassen können. Er wird plötzlich da sein. Für viele auch richtig unerwartet. 1. Thessalonicher 5. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 3. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben werde. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, gleich wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Also unerwartet. Für Unvorbereitete kommt Jesus wie eine Falle, wie ein Fallstrick. Lukas 21, Verse 34 und 35. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei, man ist dauernd satt, und Trunkenheit und Lebenssorgen, und jener Tag plötzlich über euch hereinbreche. Denn wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden ansässig sind. Zum Gericht. Aber für die Gläubigen ist dieses plötzliche Kommen ein Wegraffen. Er kommt und holt uns weg, rettet uns. 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, der Erde, der Not entrückt, weggerafft werden, ihr enthoben. Das war die allgemeine Beschreibung der Wiederkunft Jesu Christi. Unser erstes Thema. Wir kommen zu einem zweiten Thema. Über die Bedeutung der Rückkehr Jesu Christi. Über die Bedeutung der Rückkehr Jesu Christi. Die Rückkehr Jesu Christi wird von zweifacher Bedeutung sein. Von weltgeschichtlicher und von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Erstens, die Wiederkunft Jesu Christi wird von weltgeschichtlicher Bedeutung sein. Wenn Jesus wiederkommt, wird es ein weltweites Staunen geben. Die Rückkehr Jesu Christi wird nämlich in ihrem Ausmaß weltweit sein. Die Rückkehr Jesu ist weltweit im Ausmaß. Matthäus 24, 26 und 27. So wie der Blitz erscheint, aber dann leuchtet bis zum anderen Ende der Welt. So wird Jesus, obwohl er irgendwo geografisch erscheint, doch weltweit sichtbar sein. Matthäus 24, 26 und 27. Offenbarung 1, Vers 7. Alle Menschen werden ihn bemerken, schauen, sehen. Seine Rückkehr ist weltweit im Ausmaß. Falsche Messiasse sind geografisch notwendigerweise begrenzt auf eine Wüste, in Anführungsstrichen, wie Jesus sagt, oder eine Kammer, wieder in Anführungsstrichen. Das sind Ausdrücke, die Jesus gebraucht. Schau, da ist er, geografisch begrenzt. Dort könnt ihr ihn finden. Falsche Messias sind also geografisch begrenzt, an einen Ort gebunden. Der Messias, der Gott, der Allgegenwärtige ist, muss von der ganzen Welt zur Kenntnis genommen werden. Die Wiederkunft Jesu Christi wird sodann in dem Sinne weltgeschichtlich sein, als sie endgeschichtlich sein wird. Sie wird weltgeschichtlich sein, weil sie endgeschichtlich ist. Jesus Christus wird die Herrschaft des Menschen zu Ende bringen. Heute regiert der Mensch, dann wird Gott regieren. Jesus Christus bringt als Gott die Herrschaft vom Menschen zu Ende. Die Weltgeschichte der Menschenherrschaft kommt zum Schluss und errichtet eine vollkommene gute Herrschaft auf. Bibelstellen, Jesaja 2, Verse 10 bis 12. Jesaja 2, Vers 10. Geh hinein in den Fels und verbirg dich im Staub aus Furcht vor Jahwe und vor seiner majestätischen Pracht. Die stolzen Augen der Menschen werden erniedrigt und der Männer Hochmut wird gebeugt werden. Aber Jahwe wird allein erhaben sein an jenem Tage, denn es kommt ein Tag von Jahwe, der Heere, über alles Stolze und Hohe und über alles Erhabene, dass es erniedrigt werde. Er wird erhöht werden. Es hat sich zu hoch erhoben, muss erniedrigt werden. Vers 17. Und der menschliche Hochmut wird gebeugt werden, gedemütigt werden. Und der Männerstolz gedemütigt. Jahwe allein aber wird erhaben sein an jenem Tage. Lukas 21. Lukas 21. Vers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss zuvor geschehen. Aber das Ende kommt nicht so bald. 24 bis 27. 'Sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Völker. 70 nach Christus. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Völker erfüllt sind. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden Angst der Völker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden, vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen wird. Denn die Kräfte des Himmels werden in Bewegung geraten, und dann werden sie des Menschensohn kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Er tritt dann die Herrschaft an, Vers 31, also auch, wenn ihr seht, dass dieses geschieht, so merkt ihr, dass das Königreich Gottes nahe ist. Wenn Jesus wiederkommt, richtet er sein Königreich auf. Die Wiederkunft Jesu Christi hat weltgeschichtliche Bedeutung, drittens, weil sie eine totale Enthüllung menschlichen Lebens bringt. Sie bringt eine totale Enthüllung. Und in diesem Sinne ist sie weltgeschichtlich. Stellen wir uns vor, jeder Mensch auf der Erde, jeder Mensch, der je gelebt hat, muss offenbar werden. Seine Geschichte wird offenbar. Das ist in der Tat Weltgeschichte. Jetzt stellen wir uns vor, wie lange muss das dauern? Ja. Es dauert schon so lange, bis das alles passiert. Ja. Es sind schon tausende Jahre da gewesen, um es nur geschehen zu lassen. Aber es dürfte wohl etwas länger dauern, ein plötzliches Ereignis zu untersuchen, darüber zu sprechen. Aber Gott hat Zeit. Es wird eine ganze Ewigkeit Zeit geben, um darüber zu sprechen. Da wird Gott keine Eile haben. Es wird natürlich manches sehr schnell geschehen können, weil wir wahrscheinlich auch sehr schnell erleuchtet werden über das wahre Wesen unseres Handelns. Also, es wird eine weltweite, totale Enthüllung geben. Von allen Menschen, Gläubigen und Ungläubigen. Matthäus 10, Vers 26. Matthäus 10, Vers 26. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird. Und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Markus 4, Markus 4, Vers 21 bis 25. Er sprach zu ihnen, kommt etwa das Licht, damit es unter den Scheffel oder unter das Bett gestellt werde? Und nicht vielmehr, dass man es auf den Leuchter setze? Denn nichts ist verborgen, das nicht offenbar werde. Und nichts geschieht so heimlich, dass es nicht an den Tag käme. Wer Ohren hat zu hören, nicht alle haben sie, nicht alle haben sie zum Hören, der höre. Und er sprach zu ihnen, achtet auf das, was ihr hört, mit welchem Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Dies sind seine Jünger. Und es wird euch, die ihr hört, noch hinzugelegt werden. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden. Aber wer nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Also, alles wird offenbar werden. Weitere Stellen, Römer Kapitel 2, Verse 5 und 16, Verse 5 und 16 und 1. Korinther 3, Vers 13 und Kapitel 4, Vers 5. 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch das im Finstern Verborgene ans Licht bringen und den Rat der Herzen offenbaren wird. Und dann wird einem jeden das Lob von Gott zuteil werden. Auch er selbst muss mit dieser Enthüllung rechnen. Und der Tag der Wiederkunft wird von weltgeschichtlicher Bedeutung sein, weil er ein Tag der Verantwortung für die gesamte Menschheit sein wird. Nicht nur Enthüllung, sondern Verantwortung. Römer 14, Verse 10 bis 12. Römer 14, 10 bis 12, ein allgemeiner Text, der auch die Gläubige gilt. Offenbarung 20 haben wir dann das jüngste Gericht. Vers 12. Bücher werden aufgetan, alle Werke sind aufgezeichnet, alle Namen aufgezeichnet. Wenn sie im Buch des Lebens eingetragen waren, dann ist das Los, das Leben. Sind sie dort nicht eingetragen, nur in den Büchern, dann werden sie verloren gehen. Also, das ist die weltgeschichtliche Bedeutung der Wiederkehr Jesu Christi, kurz gestreift. Zweitens, die Rückkehr Jesu Christi wird von heilsgeschichtlicher Bedeutung sein. Die Wiederkunft Jesu ist von heilsgeschichtlicher Bedeutung, von besonderer Bedeutung für uns, die wir im Heil stehen. Hier wollen wir etwas länger stehen bleiben. Zuerst etwas über den heilsgeschichtlichen Zusammenhang. Zuerst etwas über den heilsgeschichtlichen Zusammenhang und dann will ich sprechen über den Inhalt der heilsgeschichtlichen Bedeutung. Wie hängt die Wiederkunft Jesu Christi zusammen mit der Heilsgeschichte? Heilsgeschichte ist Geschichte des Heils. Manchmal wird das Wort im zu weiten Sinne gebraucht, als ob alle geistliche oder alle religiöse Geschichte schon Heilsgeschichte wäre. Heilsgeschichte ist Geschichte des Heils. Deshalb müssen wir ein wenig zurückblicken und uns fragen, wie ist die Wiederkunft Jesu Christi, wie steht sie in Zusammenhang mit dieser Heilsgeschichte? Die Wiederkunft Jesu Christi bringt die allgemeine Geschichte, die Heilsgeschichte, zum Abschluss oder führt zu ihrem Ziel. Im Alten Testament ist von diesem Heil die Rede, von dem Heil, das Jesus Christus bringt. Dort ist es vorgeschattet und auch vorgekündigt. Es wird dort verkündet in prophetischer Form. So berichtet Jesaja sehr deutlich von dem Tode, dem Opfertode des Messias. Er wird sein Leben geben als Opfer. Jesaja 53. Um nur eine Prophetie herauszugreifen. Es gibt andere. Psalm 22 berichtet ebenfalls vom Kreuz. Jesus nimmt Sünde weg. Er warf unser aller Sünde auf ihn. Jesaja 53, Vers 6. Vers 5 wurde verwundet zu unserem Frieden. Das steht in Jesaja. Er sollte die Sünde der Welt wegnehmen. Ezechiel fährt fort und spricht dann von einer Wiedergeburt die stattfinden soll. Es soll eine Wiedergeburt stattfinden. Ezechiel 36, dort ganz besonders die Verse 26 und 27. Sie kommt zustande durch den Heiligen Geist, der gegeben wird ins Innere des Menschen. Und dann wird das Herz neu. Paulus greift diesen Text auf in 2. Korinther 3. Aber nicht nur Einzelne werden wiedergeboren, sondern in den weiteren Kapiteln 37, 39 ist dann die Rede auch von der Wiederherstellung Israels. Und dann ab Kapitel 40 kommt dann die interessante Beschreibung dieser Zukunft. Also Ezechiel spricht von der Wiedergeburt des Herzens, aber auch von der Wiedergeburt des Volkes Israels. Das ist prophetische Heilsgeschichte. Wenn diese Geschichte nun Wirklichkeitsform annimmt, kommt Jesus das erste Mal in diese Welt. Und er stirbt, wie Jesaja und David im Psalm 22 vorauskündigte. Er stirbt. Johannes der Täufer kann hinweisen auf ihn und sagen, schaut, da ist Gottes Lamm. Gott stellt sein Lamm zur Verfügung. Und in Vers 33 von Johannes 1, die zwei Verse müssen ihm zusammengesehen werden. Er ist es, der mit dem Geist tauft. Wir haben dort Partizipialformen. Vers 29, er ist der Hinwegnehmende von Sünde. Der Sünde Hinwegnehmende. Vers 33, er ist der im Geist Taufende. Hinwegnehmer, Tauftäufer, Taufende. Das sind fortgesetzte Tätigkeiten, nicht nur einmalige. Sie sind beides, einmalig und fortgesetzt. Jesus stirbt einmal und nimmt somit grundsätzlich die Sünde weg, aber er nimmt die Sünde weg jedes Mal, wenn ein Sünder zu ihm kommt. So ist er also heute noch der Hinwegnehmer von Sünde. Und er tauft im Geist, einmalig, zu Pfingsten. Aber immer wieder, wenn ein Sünder zu ihm kommt. Das ist Heilsgeschichte. Sie wurde vorgeschattet, sie wurde angekündigt im Alten Testament und sie geschieht dann. Sie setzt sich dann fort. Der Geist kommt, bringt Leben. Der Geist kommt dann mit Pfingsten und bringt das Leben, das Jesus erworben hat oder zur Verfügung stellt, das er möglich gemacht hat. Er hat Vorkehrungen getroffen dafür. Der Geist bringt dann das Leben. Und wo der Geist hinkommt, dort kommt dann dieses neue Leben. Und das ist das Neue, das Gott anvisiert hatte. Die Heilsgeschichte zielte auf dieses Leben, das Gott Menschen geben wollte. Aber es kommt zunächst in Knospenform. Und das Leben ist zunächst nur für den inneren Menschen. Römer 8. Christus wohnt in uns. 8, Vers 10. Der Geist, der Leben ist, nach Vers 2 und Vers 10, wohnt in uns. Vers 9. Der Geist wohnt in uns, er ist das Leben, aber nur im inneren Menschen. Der äußere Mensch stirbt, Römer 8, Vers 10, der Leib ist tot, ist immer noch dem Tode geweiht. Aber er wird auferstehen, Vers 11, das ist noch künftig. Und darauf zielt diese Heilsgeschichte. Jetzt leben in einer Etappe, in der ersten Etappe, wir stehen jetzt schon höher als der alttestamentliche Gottesmensch. Wir haben schon das messianische Leben, aber nur im inneren Menschen. Das Leben des Leibes, die Auferstehung des Leibes, die Verwandlung des Leibes, das neue messianische Leben für den Körper, steht noch aus, ist noch eine Verheißung. Das Heil ist Verheißung an zwei Stellen. Merken wir uns diese zwei Stellen? Es muss noch aus der Not dieser Welt herausgeholt werden. Das ist die eine Seite. Es gilt für die Heilsmenschen noch ein Herausnehmen aus der Not dieser Welt. Und von dieser Not wollen wir sprechen, gleich sprechen. Und zweitens, es ist noch eine Verheißung, die Verheißung steht noch aus, dass die heutigen Heilsmenschen eingeführt werden in den vollen Genuss des Heils. Heute Knospenform, da zu der Zeit Blüteform. Die Einführung in den vollen Genuss des Heils steht noch aus. Und von diesen Zweien wollen wir jetzt sprechen. Habe ich noch Zeit? Wann? Schon fertig? Gut, dann heben wir es auf.